Viele werden den Film nicht gesehen haben. Einer der spannendsten, auch innerlich aufregendsten Filme, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Money hat 100.000 Mark zu transportieren, irgendwo abzuholen, irgendwie Schiebergeschäfte in Berlin. Und einen verabredeten Zeitpunkt, wo er sie abgeben muss. Er fährt mit den 100.000 Mark in einer Plastiktüte in der Berliner S-Bahn, ohne Fahrkarte. Kontrolleure steigen ein. Er wird etwas nervös. Er bei einer Station steigt er aus. Als er draußen ist, Türen zu, weil er so abfährt, entdeckt er, dass er die Tüte mit den 100.000 Mark drin stehen gelassen hat. Der Anlass, dass er das vergessen hat, war ein, wie sagt man da, Penner, der dabei sah, um den er sich gekümmert hatte. Der sieht die Tüte, macht sie auf, sieht die 100.000 Mark da drin, macht sich damit von dann. Der hat die Panik, an einer Telefonzelle ruft er seine Freundin Lola an, erzählt die Geschichte, er hat 20 Minuten Zeit bis zum Zeitpunkt der Übergabe und er weiß, es gibt keine Ausflucht, es gibt keine Erklärung, keiner wird ihm glauben, wie das Geld weggekommen ist, das kostet ihn sein Leben. Er braucht innerhalb von 20 Minuten 100.000 Mark oder er ist hin. Er steht in der Telefonzelle gegenüber von dem Supermarkt, den wir sahen. Und der einzige Gedanke, der ihm kommt, ich nehme die Knarre, gehe da rein, raub den aus, beschaff mir das Geld. Lola beschwört ihn, das nicht zu tun, warte 20 Minuten, gib mir 20 Minuten Zeit. Und dann startet es. Lola rennt. Nun ist das Spannende an diesem Film, die gleichen 20 Minuten werden in diesem Film dreimal gezeigt. Dreimal. Sie rennt los, sie hat beim ersten Mal, der Vater ist Banker, sie ist ausgestiegen, sie geht nach Hause und versucht ihren Vater zu überreden. Das gelingt alles nicht. Die Szenen auf Hin und Zurück werden gezeigt. Sie kommt zurück und wir haben diese Szene im ersten Teil gesehen. Sie versucht, ihn zu erreichen im letzten Augenblick und kommt zu spät. Und er macht den Überfall. Sie gehen dann mit dem erbeuteten Geld aus dem Supermarkt raus, Straße runter. Die Straßen sind abgeriegelt von der Polizei. Die Polizei schießt. Lola wird erschossen. In dem Augenblick blendet der ganze Film um. Man sieht noch einmal den Augenblick mit dem Telefon aus der Zelle. Und noch einmal geht die gleiche Geschichte, 20 vor 12, noch einmal los. Sie geht wieder zu ihrem Vater. Nur ganz leichte Veränderung. Nun geht sie nicht bitten, nun geht sie mit Gewalt ran. Jetzt holt sie sich selber die Knarre. Sie hält ihm die Knarre an den Kopf. Der muss aus seiner Bank 100.000 Mark rausrücken. Sie hat die 100.000 Mark und rennt. Die Ereignisse zwischendurch verschieben sich alle um kleine Nuancen. Etwas gehen die 20 Minuten anders. Passiert aber sonst alles. Alle Figuren kommen wieder gleich vor. Einige kommen in Schwierigkeiten und bei denen sieht man dann blitzschnell plötzlich, wie Lebensszenen aus ihrem Leben innerlich vorbeirattern, die man im Film sieht. Sie kommt an. Manni steht vor dem Supermarkt. Er sieht sie kommen, er läuft auf sie zu und gerät unter ein Auto und wird überfahren, ist tot. Die Sache dreht wieder zurück, noch einmal die 20 Minuten. Das Geld beim Vater ist nicht zu bekommen. Sie ist unterwegs und sieht plötzlich Casino, sie geht ins Casino. Mit einem sensationellen Glück hat sie die Möglichkeit, sie gewinnt 100.000 Mark. Sie gewinnt die 100.000 Mark, macht sich auf damit. Inzwischen aber ist Manni auf seinem Weg ganz zufällig dem Penner begegnet, der auf dem Fahrrad durch die Stadt fährt. Er kennt ihn wieder, rennt wie verrückt hinterher, holt ihn ein, stellt ihm, nimmt ihm die Tüte mit den 100.000 Mark ab. Geht an den Treffpunkt zum vereinbarten Zeitpunkt, gibt die 100.000 Mark ab, steht an der Stelle, kommt dann dazu, die treffen sich und ist, als ob nichts gewesen wäre. Zweimal 100.000 Mark gehabt, Sie gehen und der Film ist offen. Man hat den Eindruck, die Beziehung läuft ins Leere. Am Anfang sieht man in diesem Film unter anderem eine Uhr, die das Bild eines Raubtieres hat und den Rachen aufreißt und die rasende Zeit frisst das Leben. Die Deutung bleibt offen. Kann man das Leben neu leben? Heißt es nur, hätte ich das anders gemacht, wäre es anders ausgegangen? Ja, welche Möglichkeit aber ist denn die, die richtig? Bei der einen stirbt sie, bei der anderen stirbt er, bei dem dritten ist zum Schluss die Beziehung bedeutungslos. Was ist eigentlich die richtige Lösung? Und was würde ich tun, wenn ich es nochmal könnte, wenn ich es nochmal leben könnte? Habe ich die Möglichkeiten? Die Zeit arbeitet radikal gegen uns. Was soll ich tun? Ich muss mich entscheiden, weil die Zeit mich zwingt. Keiner hat die Möglichkeit, die Entscheidung zu verweigern, weil auch wenn ich nichts tue, habe ich mich entschieden, eben nichts zu tun. Und das ist unwiderruflich. Einfach weil die Zeit weitergeht und mich zwingt, gibt es keine Verweigerung der Entscheidungen. Ich muss leben, so oder so. Und wie ich auch immer lebe, entscheide ich mich für eine Möglichkeit und schließe damit x andere aus und ich schaffe Fakten, die ich nicht mehr ungeschehen machen kann. Und zum Schluss frage ich, war es das? Hätte ich anders? Was wäre gewesen, wenn? Beobachter unserer Zeit reden davon, dass das Kennzeichen unserer gegenwärtigen Zeit darin besteht, dass wir eine rasant steigende Anzahl von Möglichkeiten zum Handeln, zum Kaufen und so haben. In New York gibt es ein Geschäft, das heißt 2000 Bulbs, 2000 Glühbirnen. Dort gibt es 2000 verschiedene Sorten von Glühbirnen zu kaufen. Das ist doch was. BMW produziert 10 Milliarden verschiedene Möglichkeiten an Autoausstattungen zu kombinieren. Sie können zwischen 10 Milliarden verschiedenen BMWs wählen, im Grunde. Wenn Sie alle Möglichkeiten der unterschiedlichen, das ist doch beruhigend, nicht? Vor allen Dingen für die, die noch immer das Geld für einen BMW haben. Das ist eine beruhigende Perspektive. Es ist typisch für unsere Zeit, dass die Möglichkeiten, so, es gibt natürlich genauso für Lebenskonzepte und Lebensstile, es ist eine Zeit, Multi-Option-Gesellschaft nennt man das im Parteichinesisch der Soziologen, also viele Wahlmöglichkeiten zu haben. Und die Frage, das Problem des Menschen heute wird, ja, was wähle ich denn? Wenn ich das eine wähle, verpasse ich vielleicht das andere, was wichtig wäre, was richtig wäre, was viel entscheidender wäre, was viel schöner wäre. Kann ich das aufholen, kann ich das nicht aufholen? Es ist eine ganze Industrie daraus entstanden. Die Aufnahmetechnik, also ist ja wichtig, wenn man 32 Kanäle hat, man kann ja immer einen kommen, gut, man hat ja ein System entwickelt, wie man da rutsch, rauf und runter geht, damit man alles mitkriegt, aber so richtig kriegt man es auch wieder nicht mit und dafür hat man ja einen Videorekorder, da zeichnet man das auf, das, was man jetzt nicht sehen kann, damit man das mitkriegt und so, wie das geht, die ganze Technik baut darauf auf, dass ich möglichst gleichzeitig überall sein kann und das ist natürlich schön, ein schönes Geschäft. Wir wollen alles und das jetzt. Der Soziologe Professor Peter Groß an der Hochschule in St. Gallen hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Multi-Optionsgesellschaft. Kompliziertes Buch, dickes Buch, kluges Buch, in dem er diese Situation beschreibt, woher sie kommt. Und dann sagt er, der letzte Grund dafür, dass wir in die Schwierigkeiten kommen, damit eigentlich ist das ja eine schöne Sache, wenn man so viele Wahlmöglichkeiten hat. Aber wird gar nicht nur als so schön empfunden. Es gibt auch Situationen, wo das alles ganz toll ist, nicht? Aber es wird häufig gar nicht so als so schön empfunden, weil wenn ich so viele Möglichkeiten habe und weiß, ich kann jetzt nur eine entscheiden und damit ist der Zug auch abgefahren, da kriegt man Angst. Es gibt Panik. Es gibt die Lähmung inzwischen, dass ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich tun soll, weil so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Da habe ich gar keine Kraft mehr, überhaupt noch eine Entscheidung zu fällen. Und die Zeit frisst mein Leben auf. Sie arbeitet gegen uns. Man steht mit dem Rücken zur Wand. Peter Groß schreibt, einer der Gründe, warum das zum Problem der modernen Zeit geworden ist, ist, dass er endet so mit einem interessanten Bild. Er sagt, die Himmelsleiter ist aus der Vertikale in die Horizontale verändert worden. Er sagt, in früheren Zeiten, erzählt er dann, da haben die Menschen an den Himmel geglaubt und die Ewigkeit geglaubt und an das Zukünftige und da käme dann was und da hat man dann das, was man hatte, jetzt hier genossen und die wusste, das ist ein Teil und ich muss nicht alles hier haben und ich kann nicht alles hier haben, sondern ich habe eine Ewigkeit des Reichtums und der Vielfalt. Da habe ich alle Zeit der Welt, weil ich eine Ewigkeit habe. Und sagt die Moderne, die ohne Gott auskommt, die in der Überzeugung lebt, dass wir aufgrund von Wissenschaft und Technik alles selber machen können, alles erklären können, alles selber machen können, die haben Gott gekündigt. Ewigkeit ist keine Perspektive des modernen Menschen mehr. Die Weltzeit, die gesamte Weltzeit reduziert sich, fällt zusammen, schrumpft auf meine Lebenszeit. Alles muss in dieser Lebenszeit passieren. Es gibt keine Himmelsleiter mehr, wie in der Geschichte vom Traum Jakobs aus dem Alten Testament, dem er die Verbindung zu Gottes Wirklichkeit im Traume sieht, wie die Engel auf- und runtersteigen sozusagen. Diese Verbindung zwischen menschlicher, begrenzter Existenz und unerschöpflicher Möglichkeit Gottes. Diese Himmelsleiter, die von unten nach oben bildlich gesprochen führt, sagt Peter Groß, ist in die Horizontale gelegt werden. Ich kann nichts von Gottes Welt her aus der Ewigkeit erwarten. Ich muss alles in der Horizontale der Zeit meines Lebens erreichen. Und da kommt ein ungeheurer Druck drauf. Und jetzt kommt noch was dazu. Wir leben in einer Zeit, die vom Individualismus geprägt ist. Das heißt, wir sind zum Glück nicht mehr hineingezwungen in Sozialsysteme, also wo die Großeltern entscheiden, wen man heiratet und welchen Beruf man wählt und so. Die Sippenoberhäupter, wie das in vielen Teilen der Welt noch ist und wie das bis vor 150 Jahren, 100 Jahren, je nachdem welcher Bereich jetzt gemeint ist, auch in unseren Breiten üblich war. Das heißt, das war eine Erleichterung des Lebens. Man musste viele Entscheidungen überhaupt gar nicht fällen. Man konnte sie aber auch gar nicht fällen. Das war weitgehend vorgegeben von der Familie, in der man gelebt hat, von der Region, in der man war. Man hatte ganz bestimmte Lebenswege vor sich, beruflich oder so. Und wir feiern das natürlich als eine große Befreiung, dass jetzt jeder selbst wählen kann. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der gerne sich seine von jungen Leuten, die Ehepartnerin oder Partner vom Onkel aus suchen lassen würde oder vom Vater oder vom Opa oder so, wir finden es doch immer ganz gut, dass wir uns da selbst verlieben können. Ich meine, die Erfolgsquote ist nachher nicht größer als früher. Ne? Das hält im Grunde, also ein anderes Thema, kann ich heute nicht mehr drüber reden, warum es trotzdem nicht länger hält. Früher hat es länger gehalten, aus anderen Gründen, nicht weil sie sich geliebt haben, aber da waren so viele äußere Stützen, das heißt diese sozialen Bezüge, die haben mitgeholfen, dass ich das Leben bewältigen konnte, auch wenn ich nicht alles wählen konnte. Jetzt ist die Freiheit des Einzelnen, hat sich radikal entwickelt, das ist eine große Freiheit, eine große Möglichkeit, auch neue Qualität des Lebens zu haben, aber wir sind auch verurteilt dazu. Jeder muss jetzt auch wirklich seine eigenen Möglichkeiten wählen. Er muss eben Ja und Nein sagen. Und das Wählen heißt immer Ja und Nein sagen. Und wo ich Nein sage, ist das jetzt richtig, dass es vorbei ist, verpasst? So, und jetzt ist da ein unheimlicher Druck drauf. Das, was so sich anfühlt und aussah und für viele natürlich auch sich im Augenblick so anfühlt, dass das ein wahnsinniger Reichtum, ein richtiger Lebensgenuss ist, das wandelt sich dann häufig in dem gleichen Leben und beim Nachbarn schon ist es schon dann soweit, da sieht man das, der Druck drauf, was soll ich denn nun wählen? Und ich muss doch und mein Leben und je näher der Tod kommt, desto mehr stehe ich mit dem Rücken zur Wand und die Konsequenz ist dann, Das ist nicht der Grund. Wir sprachen an einem der vorigen Abende darüber. Der Tod kann nicht mehr Positives sein. Der Tod ist nur noch der Spielverderber. Er ist der Vernichter meiner Wahlmöglichkeiten. Interessant, das ist nicht ganz so neu, die Erkenntnis. Theodor Fontane hat den Satz gesagt, Leben heißt Hoffnungen begraben. Es ist wie mit so einer Wurst, die immer abgeschnitten wird. Man hat so viele Träume gehabt und dann ist alles weg. Und dann wird man älter und älter und dann wacht man gar nicht mehr. Man sieht man, was eigentlich noch alles, und dann merkt man, dass es nicht geht. Und dann hat man nicht mal mehr die Kraft, innerlich darüber nachzudenken. Man traut sich gar nicht, weil man verrückt wird angesichts das. Und dann rennen wir zur Medizin und die versprechen einem, dass wir eigentlich im Prinzip 260 Jahre alt werden könnten. Und das ist natürlich eine fantastische Vorstellung, wenn so langsam die Ersatzteile alle, jetzt ist ja die Möglichkeit da, dass man auch so ein lebendiges Ersatzteillager züchtet, da so einen lebenden Organismus ohne Kopf, wo man lebendig alle Organe drin wachsen lässt, die man im Bedarfsfall dann transplantieren kann. Das ist alles möglich. Und da bisher ja in der Geschichte alles, was technisch möglich war, auch gemacht worden ist, ich wüsste noch von keinem Beispiel, dass irgendetwas wissenschaftlich, technisch nicht gemacht worden ist, was möglich war, sehe ich eigentlich aufgrund des Geschichtsablaufes keinen Grund zu der Hoffnung, dass in Zukunft das, was technisch, wissenschaftlich möglich ist, nicht gemacht wird. Auch wenn heute die Diskussion groß geht und der Schrecken groß wird bei manchen Möglichkeiten, die man machen kann, ob man sie machen darf. Das hat bisher in der Geschichte noch nie irgendeinen Verrückten oder einen Verbrecher oder einen mit guten oder schlechten Gründen davon abgehalten, es trotzdem zu tun. Also da dürfen wir uns getrost warm anziehen. Das, was möglich ist, wird auch alles irgendwo realisiert werden. Da führt wohl kein Weg dran vorbei, ob uns das passt oder nicht. So, und das ist unsere Möglichkeit. Und der Film Lola Rent auf eine sehr, sehr starke und emotionale Weise zeigt uns plötzlich, das ist die Situation meines Lebens. Es geht nur um 20 Minuten, die lebensentscheidend sind. Und die könnte ich ganz unterschiedlich leben und es könnten ganz unterschiedliche Ergebnisse sein. Und was ist jetzt eigentlich die richtige Entscheidung? Es sind oft Kleinigkeiten, aber es sind Weichenstellungen. Und dann ist es gar nicht nur meine Entscheidung. In diesem Film kommt das sehr deutlich. Es sind dann die sogenannten Zufälle. Es passiert einfach. Er sieht plötzlich Casino. Der entdeckt den Penner wieder mit der Tüte. Es sind die Dinge, die man ja nicht beeinflussen kann, die plötzlich sich begeben. Oder es sind die Dinge, die andere tun und die ich nicht beeinflussen kann. Und die mir meinen Weg und meine Pläne total durchkreuzen und umkrempeln. Das ist ein wahnsinniges Mix aus Dingen, die ich selber planen will, wo ich Möglichkeiten, die ich wähle und wo ich dann schon Schwierigkeiten habe, welche ist es denn nun? Und dann den Dingen, die ich gar nicht beeinflussen kann, die quer kommen und die es mitprägen. Wer soll sich da noch zurechtfinden? Wie soll man überhaupt da leben? Ist es empfehlenswert, über diese Problematik nachzudenken? Ist es nicht besser, tatsächlich zu sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Leb den Weg mehr intuitiv. Fang nicht an, über sowas nachzudenken. Du wirst nur verrückt. Tun doch die gut, die sich von morgens bis abends müde arbeiten und Spaß und Sorgen abrackern, dass man schlafen kann. Und ich habe immer den dringenden Verdacht, dass der Alkoholkonsum in so einem Land und der Medikamentenkonsum in so einem Land hier seinen Grund hat, weil man kann sich eigentlich nicht mehr leisten, über bestimmte Dinge nachzudenken. Du wirst verrückt. Warum soll ich mich mit Dingen auseinandersetzen, die ich doch nicht bewältigen kann? So selbstquälerisch ist doch kaum jemand veranlagt. Also schaltet man das Denken ab und freut sich, dass es über weite Strecken halbwegs erträglich geht. Und da sollte man zufrieden sein und jetzt nicht noch wirbeln. Und dann so Abende machen, wie wir heute Abend, um einem das letzte bisschen Ruhe, das man mühsam verteidigt hat in diesem Trouble-Leben, auch noch zu rauben. Peter Groß, der Soziologe aus St. Gallen, sagt, das ist unwiderruflich vorbei. Früher hatten die Leute den Rahmen der Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wo der selber so steht. kommt aus dem Hintergrund der katholischen Kirche, ist aber erklärtermaßen, so in seiner Literatur, offensichtlich nicht mehr mit dem christlichen Glauben in irgendeiner Weise verbunden. Aber er deutet das so und sagt, früher haben die den Rahmen der Gottesherrschaft gehabt, des Reiches Gottes und der Ewigkeit. Und da konnte man wirklich in diesem Bezugsrahmen, war man in der Lage, Entscheidungen zu treffen und wusste, was richtig und was falsch und was wichtig und was weniger wichtig war. Und was jetzt dran war und was möglicherweise später dran war und was in diesem Leben ist und was für die Gottes Ewigkeit ist. Und so kann man ein Leben nach einer Rangliste und nach einer Wertordnung gestalten. Das sagt er, ist passé, das gibt es heute nicht mehr, wir müssen irgendwie anders kommen. Und dann ist das Buch ist trostlos, weil es im Ende keine wirkliche Lösung gibt, die zieht. Es gibt keine Lösung, man kann nicht Stopp sagen. Die Entwicklung ist einfach ein Selbstläufer. Ich fand interessant, dass ein so kluger Denker und Beobachter unserer Zeit die Entwicklung der Geschichte eigentlich ansieht wie ein unvermeidbares und unbeeinflussbares Naturgeschehen. Das ist so ein bisschen in unseren Köpfen. Das hängt damit zusammen, dass das Christentum in unseren Breiten in Europa auf eine unglückselige Weise eingeführt worden ist. Und das hat unseres bis heute geprägt. Menschen sind ja nie gefragt worden. Die Verhandlungen sind ja immer am Königshöfen geführt worden und da wurden entweder aus tief religiösen Gründen oder aus politischen Erwägungen wurden die Entscheidungen über Christentum ja oder nein oder katholisch oder evangelisch und so gefällt und dann wurde das einfach von oben verordnet und die Untertanen wurden nie gefragt, die wurden immer zwangsbekehrt zu irgendwas. Und das ging immer so im Gleichschritt und in Kolonne. Und deshalb hatte man in Deutschland, in Europa immer den Eindruck, Christentum und Religion, das ist irgendwie so ein Schicksal, das kommt über uns. Das ist verordnet, das ist vorgegeben, das ist nicht die Sache meiner persönlichen Entscheidung oder meiner Wahl oder was ich innerlich für wichtig oder unwichtig habe. Und das ist jetzt über Jahrhunderte in Europa so gegangen und den ersten Knacks hat es so richtig gekriegt vor etwa 200, 250 Jahren und erst seit 1918 die Trennung von Staat und Kirche auch verfassungsmäßig durchgeführt worden, setzt sich das auch in den Köpfen durch und jetzt bricht das alles auf und jetzt gibt's die Sozialkontrolle nicht mehr, die Institutionen, nicht nur die Kirchen, auch die Gewerkschaften und Parteien und alles, die haben plötzlich keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung des Lebens. Jeder entscheidet für sich selber. Aber im Blick auf Religion, im Blick auf Gottesglauben ist in unseren Köpfen immer nur so, ja, da glauben wir, das ist wie Naturgeschehen. Früher haben sie mal geglaubt, aber heute glaubt ja kein Mensch mehr, also ist das vorbei. Das ist eine so verkorkste Art und Weise, das Leben zu betrachten. Die Geschichte, die geschichtlichen Ereignisse sind kein Naturgeschehen. Das wächst nicht wie ein Baum oder wie der Regen oder wie ein Gewitter oder wie ein Erdbeben. Sondern es geschieht in Begegnungen von Menschen und Menschengruppen und es werden Entscheidungen getroffen, die verantwortet werden oder nicht verantwortet werden. Und Geschichte ist ein komplizierter, komplexer Prozess von solchen Entscheidungen. Und ist kein Naturschicksal, das über uns kommt, da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu. Die Entscheidungen des Lebens, auch die wie unsere Lebensorientierung sind, so oder so, kommen aus Begegnungen, die wir haben. Begegnungen bestimmen unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln und sie sind Weggabelungen und Entscheidungen und so bekommen wir die Möglichkeit, wenn man so will, und die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen. Da wir aber insbesondere im Blick auf den christlichen Glauben gelernt haben, dass man das, und es gibt immer noch Leute, die das so ein Denken auch befördern. Ich bin ja evangelischer Pfarrer und ich sage jetzt mal eine gefährliche Sache, meine freikirchlichen Geschwister mögen mir das ja verzeihen. Ich praktiziere ja und kann das auch theologisch noch halbwegs vertreten, wie das mit der Kindertaufe geht und so. Aber so machen wir das ja in der Kirche, wir fragen ja niemanden. Sondern wir werden erstmal alle einverleibt und versuchen das dann zu erklären, warum das so ist. Und dann wachen sie irgendwann auf Das ist natürlich unsäglich. Das hat es in der Kirchengeschichte am Anfang nie gegeben. Am Anfang haben sie angefangen, dass bewusste, überzeugte Christen haben gedacht, unsere Kinder, die zu uns gehören, die wollen wir auch mit unserem Glauben nehmen und haben sie dann zu diesem Zeichen getauft. Ob man das machen soll oder nicht, da sind die Christen unterschiedlicher Meinung. Ich sage ja, ich habe das auch getan. Aber was ich völlig für unvorstellbar halte, dass Kinder von Menschen getauft werden, die ganz bewusst nicht an Christus glauben und die auch nicht entferntens daran denken, ihre Kinder Jesus Christus wichtig zu machen, weil sie ihn überhaupt nicht für wichtig halten. Was das für einen Sinn haben soll, das habe ich bis heute nicht begriffen. Das steht in keiner Bibel und so. Aber das prägt unser Land. Nicht wahr? Die allermeisten in diesen Bereichen, irgendwie nominell Mitglieder, sind gar nicht gefragt worden, sind einfach dran. Da kommt dieses Bewusstsein, Religion ist wie Naturschicksal, da hast du gar nichts zu entscheiden, sondern das kommt alles irgendwie so über dich und da brauchst du nicht viel Gedanken zu machen, du wirst da irgendwie eingewickelt und mitgeschwemmt. Und dass das nicht funktioniert, in einer Zeit, in der jetzt der Einzelne bis aufs Blut herausgefordert ist, seine Lebensentscheidungen zu treffen. Ich finde es ja putzig, dass wir besorgt sind, solche Filme ab 12 zu zeigen. 10-jährige Kinder müssen heute Entscheidungen treffen, ob sie Drogen nehmen oder in Großstädten in Gangs mitmachen, in Diebesbanden mitmachen. Nee. Es wird ein unerhörter Druck wird auf die Einzelnen immer früher und immer jünger ausgeübt, Entscheidungen zu treffen, zu wählen, in schrecklicher Weise, und ihr Leben geht dabei vor die Hunde. Das heißt, wir müssen endlich wieder kapieren. Ich hoffe, das dauert nicht mehr zu lange, bis dieses Bewusstsein sich in unserer Gesellschaft in Deutschland verändert. Wir müssen endlich wieder kapieren, dass Religion nicht etwas ist oder Christentum nicht etwas ist, was man angeboren hat und was man anerzogen bekommt, sondern wo man auf ein Angebot eine Antwort gibt. Ein Wort, das entspricht der biblischen Botschaft. Das tiefste Wesen der Gottesbeziehung ist, Gott macht den Menschen zu dem Geschöpf, das er anredet, zu dem er spricht, dass er als ein Du, ein Ebenbild, ein Gegenüber, heißt es in der Schöpfungsgeschichte, erwählt. Und die Würde des Menschen, die unverlierbare Würde des Menschen, dass er das einzige Wesen auf der Welt ist in der Schöpfung, das gewürdigt ist, zu Gott Du zu sagen, in eine Ich-Du-Beziehung zu Gott zu treten, mit dem ganzen Leben Antwort zu geben, mit dem Wort Antwort zu geben und mit dem Leben Antwort zu geben auf das, was Gott ihm geschenkt hat und was Gott ihm sagt. Das macht die Lebensbeziehung aus. Und das passiert nicht automatisch, das ist nicht wie eine Depotspritze, die man irgendwo im Muskel gejagt bekommt und dann wirkt das alles, oder wie eine Schluckimpfung, die man irgendwann mal runtergewürgt hat und dann wirkt das automatisch, sondern Gott redet uns an und ruft uns zur Antwort. Das ist der tiefste Kern der Gottesbeziehung. Und das passt mit unserer Zeitsituation heute so zusammen wie nur irgendetwas. Wir müssen endlich aufwachen und begreifen, dass unser Leben nur gelingen kann, wenn wir in den Begegnungen Stellung nehmen. Wenn wir wählen, wenn wir wirklich Entscheidungen bewusst verantwortlich treffen. Nun ist die Frage, gibt es denn wirklich eine Alternative? Das ist meine Kritik an einer solchen Darstellung eines großen Gelehrten unserer Zeit, der mit einer Sorgfalt unsere Zeit beschrieben hat. Multioptionsgesellschaft, mit den ganzen Problemen und Chancen, die darin liegen. Aber das wundert mich nur sehr, dass aufgeklärte Denker heute nun diesen ganzen Prozess für naturhaft sehen und sagen, ja, früher konnte man mal von der Ewigkeit reden, heute geht das alles gar nicht mehr. Das ist immer eine Frage, welche Antwort gebe ich auf Gottes Angebot? Und jetzt will ich Ihnen dieses Angebot beschreiben. Jesus hat einmal seine Regierungserklärung abgegeben. Sowas wie eine Regierungserklärung. Wir nennen das die Bergpredigt. Das ist eine ganz konzentrierte Zusammenfassung von dem, was Jesus zu sagen hatte. So wie in einer Regierungserklärung einmal richtig gesagt wird, was wollen wir tun, wofür steht diese Regierung, wie will sie es umsetzen und so. Und dann natürlich wird sie nachher dran gemessen, ob sie das auch tut oder nicht tut. Die Bergpredigt, lesen Sie mal, Matthäus 5 bis 7, können Sie die im Neuen Testament ja nachlesen, ist sowas wie die Regierungserklärung von Jesus. Und er ist gekommen, um uns Menschen diese Beziehung zu Gott neu zu schaffen, die wir von Natur aus nicht mehr haben. Das ist das Problem. dass diese Ich-Du-Beziehung zum Schöpfer der Welt abgerissen ist. Wir leben ohne ihn. Das ist nicht nur eine philosophische Frage gewesen, sondern auch im Lebensvollzug. Man muss nicht Atheist sein dazu. Atheismus ist viel zu anstrengend. Atheisten sind seltener als Waschgold im Rhein. Wer leistet sich denn sowas schon? Wir sind viel weiter. Atheismus ist noch eine Art und Weise, Gott zu ehren. Denn wer Gott leugnet und bekämpft, der ehrt ihn ja noch in irgendeiner Weise. Wir sind ja schon viel weiter. Wir halten Gott noch nicht mal mehr für ein Argument, für die Auseinandersetzung für Wert. Wir gehen einfach links, kalte Schulter. Wir gehen ein, lassen ihn links oder rechts liegen, hat er ja gezeigt. Ne? Und machen, wir sind die Chefs, wir entscheiden, was mit dem Geld passiert, mit der Zeit passiert, mit unserem Body passiert, mit unseren Beziehungen passiert, in der Pädagogik passiert, in der Wirtschaft passiert. Das entscheiden wir und dann gucken wir, ob noch ein Rest bleibt, wo wir in Religion machen können. Das heißt, wir haben Gott ganz kalt links, eine solche beleidigende Art und Weise, wenn Gott existiert, kann das nicht gut gehen. Zu Gott sagen sollen, weil das Leben ist eine Ich-Du-Beziehung. Es ändert uns nichts, dass wir über Gott reden, wie über grüne Männchen auf dem Mars oder sowas. Dann ist er ein Gegenstand, ein Gedanke oder was. Nein, Leben ist Beziehung. Und zu Gott kann ich, mit über Gott kann ich eigentlich angemessen nur in der zweiten Person reden, dass ich ihn anrede, so als Antwort darauf, dass er mich anredet. Und deshalb gibt Jesus uns 7 Sätze und legt sie uns in den Mund und sagt, wenn du die sagst zu Gott und damit lebst, er meint natürlich nicht das Runterplappern, sondern er sagt, wenn du das als Ausdruck deines Lebens sagst, als Antwort auf Gottes Einladung, dann wirst du leben. Erster Satz, unser Vater im Himmel. Dazu ist Jesus gekommen, um uns den Gott, den wir von uns aus nicht kennen und den wir nur in unseren eigenen Vorstellungen uns zurechtbasteln, aber es ist ja nie die Wirklichkeit, dass wir ihn kennen dürfen, dass er ist und nicht nur, dass er ist, sondern wie er ist in seiner Liebe. Und niemand soll sich unterstehen, Gottes Bild abzuleiten vom menschlichen Vatersein, umgekehrt. Wenn man wissen will, was ein Vater eigentlich sein sollte, muss man buchstabieren, wie Gott sich offenbart hat. Er hat sich in Jesus Christus offenbart. In seiner hingebungsvollen Liebe bis zum Tode am Kreuz, in dem er bewiesen hat, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich alle Ehre, alle Macht, alle Herrlichkeit, alles opfere, um für dich da zu sein, dich in der tiefsten Tiefe deiner Existenz abzuholen und zurückzuholen zu mir. So sehr. Und indem ich dir Jesus geschenkt habe, schenke ich dir alles. Paulus fragt einmal, er hat uns den einzig geborenen Sohn geschenkt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? So ist er der Vater. Jesus sagt, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt. Und das ist ja selbst bei Leuten, die ein bisschen breiten Scheitel haben, eine ziemlich schwierige Angelegenheit, alle Haare zu zählen. Und ich habe das nie für notwendig gehalten, meine Haare zu zählen. Aber es ist ein Ausdruck dafür, für eine diese menschlich fast, wirklich unvorstellbare Sorgfalt in der Zuwendung Gottes des Vaters zu uns. Durch Jesus, wenn ein Mensch sich für Jesus öffnet und sagt, dir vertraue ich, ich nehme die Vergebung der Schuld an, das Trennende lasse ich mir von dir wegnehmen, ich lasse mich durch dich verbinden mit Gott, dann ist das Ergebnis, dass ich Gott zum Vater habe. Unser Vater im Himmel, heißt es. Der Himmel ist nicht da, wo die Flugzeuge fliegen, sondern der Himmel ist ein doppeldeutiger Ausdruck, der meteorologische Himmel, wo die Wolken und die Flugzeuge sind. Und dann ist der Ausdruck für die unsichtbare Wirklichkeit des ewigen Gottes, die uns durchdringt, in jedem Molekül gegenwärtig ist. Gott haust nicht hinterm Sirius. Und der trotzdem das Universum übersteigt, in ihm leben, existieren und sind wir und trotzdem ist er nicht sozusagen unser Blut und die Naturkraft. Er ist nicht Teil seiner Schöpfung, er ist ganz nah und trotzdem unerreichbar überlegen. Wir können uns das gar nicht denken. Wir können ihn nur kennen, weil er uns menschlich begegnet in Jesus. Aber indem wir ihn kennenlernen als den Vater in seiner Liebe durch Jesus, öffnet sich uns die Ewigkeit. Die Wirklichkeit Gottes, der ganze Reichtum, nicht nur der raumzeitlichen Welt, sondern auch der Reichtum von Gottes unermesslicher Ewigkeit. Das Universum, das er geschaffen hat, ist für uns ja noch lange nicht erforscht. Da sind tausende von Milchstraßensystemen und wir kommen, es ist ein unglaublicher Reichtum dort. Und das ist doch alles nur Schöpfung Gottes. Der Schöpfer selber ist unermesslich reicher und größer. So, und er will mein Vater sein. Wer will das denn begreifen? Das kann sich doch niemand ausdenken. Das ist doch jenseits jeder Möglichkeit, es zu verstehen. Ja, so ist es. Und weil es so ist, macht Gott mitten in unserer kleinkarierten Welt ein Koordinatenkreuz und sagt, hier ist der Mittelpunkt des Orientierungssystems am Kreuz von Golgatha, wo Gott in Jesus seine Liebe erklärt und in der Auferweckung ihn bestätigt, er ist die Schlüsselfigur. Das Orientierungskreuz, der Bezugsrahmen für unsere Welt, ob uns das passt oder nicht, ob wir das glauben, ob wir ihm glauben oder nicht, ist dieses Kreuz von Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So heilig ist Gott. Er ist der Ewige, der Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel, sagt Jesus. Er sagt nicht, bete mein Vater, sagt unser Vater. Gott hat keine Einzelkinder, hat jemand formuliert. Das ist ein netter Satz. Es ist wahr. In dem Augenblick, Religion mag ja Privatsache sein, aber wenn Sie eine Verbindung mit Christus bekommen und durch ihn Gott zum Vater haben, dann gehören sie automatisch zur Familie Gottes. Die Lebensgemeinschaft mit Jesus ist immer eine soziale Angelegenheit, immer eine Gemeinschaftssache. Sie sind hineingeboren in die Familie Gottes. Dann wacht man auf und dann denkt ihr, oh, merkwürdige Verwandte. Nee, ist so. Ja. Hat man sich nicht gesucht. Das ist bei den Christen auch so. Wundern Sie sich, wenn Sie anfangen jetzt zu glauben, dann denken Sie, meine Güte, jetzt, was ist das alles für merkwürdiges Volk? Das ist wie in der Familie. Man hat sie sich alle nicht ausgesucht. Sie sind verbunden nicht aufgrund von Sympathie oder weil man das gleiche Interesse hat wie im Tennisclub oder wie im Schachclub, sondern sie verdanken alle ihr Leben diesem Mittler, Jesus, der ihnen die Verbindung zur Quelle des Lebens zum Vater geschaffen hat. Aber das ist das Schöne daran, ich bin nicht allein. Ich bin ergänzungsbedürftig, aber ich bin auch ergänzungsfähig. Und ich kann andere ergänzen. Ich bin nie überfordert. Ich darf mit meinen Begrenztheiten leben. Ich muss nicht alles machen. Und ich muss nicht alles haben. Ich darf mich ergänzen lassen. Damit ist im Grunde schon das Entscheidende gesagt. Er sagt, so darfst du reden. Dich Gott zuwenden wegen Jesus. Unser Vater im Himmel. Nach dem zweiten Satz. Dein Name werde geheiligt. Schwieriger Ausdruck. Heilig sein, er ist einzigartig. So ist nur Gott. Und so soll sein Name sein. Das heißt, er soll die Nummer eins sein. Er soll ganz oben stehen. Und vor allen Dingen heißt es das, dass Gott uns seinen Namen gibt. Heißt, wir sollen ihn anreden. Er gibt uns seinen Namen. Er bleibt nicht ein anonymes Schicksal. Er gibt uns seinen Namen. Jesus, Hilfe. Zu Mose offenbarte sich mit dem Namen Jahwe. Ich werde sein, der ich sein werde. Der treue, zuverlässige bedeutet das. Und in Jesus offenbart er sich. Jesus heißt, Jeshua heißt übrigens Hilfe. Das ist der Gottes Hilfe in Person. Wer diesen Namen anruft, heißt es in der Bibel, der wird gerettet werden. Er gibt uns diesen Namen, den Namen Heiligen, ihn angemessen gebrauchen, heißt ihn nutzen, um ihn anzusprechen. Wenn ich ihn ungenützt lasse, dann verachte ich ihn, dann sage ich, das ist nichts wert, das Name ist Schall und Rauch, irgendein Etikett, was soll ich damit? Geheiligt werde dein Name, heißt da, ich möchte das genießen. Ich möchte das gebrauchen, ich möchte das leben, dass ich eingeladen bin, dich anreden zu dürfen mit Namen, so vertraut wirst du sein. Das scheint ganz maßlos, kein Mensch könnte das von sich aus sagen. Wer bin ich, dass ich glaube, Gott wäre per Du mit mir. Aber er sagte, bittet, so wird euch gegeben, bittet, bittet. In seiner Regierungserklärung der Bergpredigt, er fordert auf, das ist der einzige Grund, warum ich bete, sonst würde ich gar nicht wagen zu beten. Für meinen Verstand macht das keinen Sinn. Muss ich Gott informieren über meine Notsituation? Wenn es Gott gibt, weiß es sowieso besser. Muss ich ihm Vorschläge machen, wie er mir am besten helfen könnte? Wenn er Gott ist, dann weiß er doch sowieso was für mich. Warum soll ich bitten? Warum soll ich, das ist doch alles, ist das nur eine Beruhigung meines Herzens? Nein, Gott sagt, bitte. Das ist ein Ausdruck meiner Liebe und meines Vertrauens, dass ich mich an, mit meiner Not und meiner Ausweglosigkeit bei ihm festmache, an das an ihn adressiere. Der Grund zum Beten ist, weil er zu uns spricht und sagt, tu's, ja. Ich bin nicht eine anonyme Krake im Jenseits. Dein Vater will ich sein. Du darfst mit mir vertrauensvoll sprechen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, deine Herrschaft komme. Da bricht der Horizont der Zukunft auf. Er hat die Macht in Händen. Er hat das Leben unter Kontrolle. Es ist nicht, es hat manchmal den Eindruck, dass unsere Welt aus den Fugen ist. Und dass wer weiß wer und irgendwelche Narren und Idioten und Machthaber, die man nicht berechnen kann, das Schicksal dieser Welt bestimmen. Dein Reich komme. Eine Zukunftsvision, ein klares Ziel, das nicht heißt, schneller, höher, mehr, 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 sondern heißt, er kommt. Die Zukunft heißt Jesus Christus und er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Er wird uns alle zum Gericht, zur Verantwortung vor sein Angesicht rufen. Er wird entscheiden über unser Leben in Ewigkeit. Er wird die Tränen abwischen. Er wird den neuen Himmel schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt, wie die Bibel es sagt. Dein Reich komme. Bete es, sagt Jesus, damit dein Leben hineinkommt in den Sog der Herrschaft Gottes. Er hat das Leben seiner Regierung, die so menschenfreundlich ist, die Liebe, Regierung der Liebe ist, nicht der Unterdrückung. Dein Reich komme. Vierter Satz. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist der meist missverstandene Satz des Vaterunsers. Manche sagen, das ist so ein Schicksalssatz. Nicht? Da passiert irgendwas, dein Wille geschehe, da musst du dich reinfügen. Das ist ein Kampfsatz. Hören Sie ihn mal. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel. Wie geschieht denn der Wille Gottes im Himmel? Dort geschieht er in der Gotteswelt ohne jede Einschränkung, ohne Abstriche. Und ich bete darum, dass Gottes Wille, so wie er in Gottes Welt geschieht, so auf dieser Erde. Das ist wirklich der Kampf nach vorne. Herr, das ist meine Orientierung. Nicht, muss ich das noch haben? Kann ich das noch haben? Verpasse ich das Leben? Ist das unbedingt? Was sagt man? Was erwartet man? Was ist trendy? Was ist in? Was ist out? Herr, was willst du? Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer die Spur der Ewigkeit, der Zukunft haben soll, nimmt den roten Faden von seinen Geboten. Ich sage euch, aus Alten und euch Jungen, seid doch nicht so feige. Ich sage das den Christen. Seid doch nicht so feige, so speichelleckerisch dieser Zeit gegenüber. Ängstlich drehen sich die Christen nach rechts und links um und geben dem Druck nach, weil die Mehrheit was anderes in der Moral tut in unserer Zeit. Ist das denn ein Grund, dass wir uns daran orientieren? Das war noch nie so, dass die Mehrheit sich nach Gottes Willen gerichtet hat. Und wenn sie alle die Ehe brechen, und wenn sie alle betrügen, und wenn sie alle das für normal halten, dann wollen wir fragen, was sagt der Freund des Lebens? Hier ist die Spur in die Zukunft. Gegen den Strom, lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Jesus sagt, bete so, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist meine Orientierung. Und dazu hat er uns die Bibel in die Hand gegeben, wo es schwarz auf weiß steht, was er will. Maßstäbe sind nur deshalb hilfreich, weil sie unveränderlich sind. Und nur wenn sie unveränderlich sind, Maßstäbe, die ich selber hinstecke und die ich nur stehen lasse, solange ich nicht in Konflikt mit ihnen komme, aber die ich so natürlich verrücke, so wie es mir passt, wenn ich mit ihnen in Konflikt komme, die kann ich mir auch gleich schenken und sparen. Das Besondere ist, dass Maßstäbe auch dann gelten, wenn ich mit ihnen in Konflikt komme. Ja, ich bin sehr oft schuldig geworden an den Geboten Gottes. Das ist ein trauriges Kapitel meines Lebens. Da gibt es keines der Gebote Gottes, die ich nicht vielfach missachtet habe. Sehr, sehr zum Schaden meines Lebens und leider noch viel mehr zum Schaden vom Leben anderer. Aber jetzt steht man dann vor der Frage, mache ich jetzt aus meiner Not eine Tugend? Und weil ich den Mist gebaut habe, sage ich jetzt, ich konnte halt nicht anders und so machen es ja alle und so muss man es machen und so macht man es ja heute. Früher hat man die Ehe gehalten, heute pennt jeder mit jedem quer durch die Betten, je nachdem wie die Gefühle es machen. Früher galt das Wort, heute ist der Ehrliche der Dumme. Muss ich denn jetzt mein Versagen und meine Schuld rechtfertigen und theologisch hochstilisieren zur Tugend? Nein, dass ich sage, Herr, ich bin schuldig geworden, ich habe Mist gebaut, ich komme und bitte dich um Vergebung. Da bringt er mich wieder neu auf den Kurs, neu in die Verbindung mit Gott. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ach, was für ein wunderbares Gebet. Was für eine Dimension öffnet sich da in einer Multioptionsgesellschaft, in der man nicht weiß, was man auffressen soll und ob man nicht alles zugleich und vielleicht doch noch eine Diät dazu. Dieses Vertrauensgebet. Ich will dir glauben, dass du mir das gibst, was ich zum Leben heute brauche. Und ich will das Essen, das ich bekomme, aber auch die Gespräche, die ich führen kann, auch die beruflichen Möglichkeiten, die ich habe oder noch habe, oder auch die soziale Hilfe, die möglich ist. Ich will das alles, das als eine Gabe von dir nehmen. Du versorgst mich. Das lässt uns verantwortlich und dankbar mit den Dingen umgehen. Und lässt uns zufrieden sein. Und nicht maßlos und gefräßig. Und dann eigentlich ewig hungrig. Und dann kommt der sechste Satz, der ist so revolutionär. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Ja, das ist eigentlich das Grundlebensmittel für unser Leben. Vergebung ist das wichtigste Lebensmittel. Wo Menschen zusammenleben, werden sie aneinander schuldig, verletzen sie einander, bleiben sie einander Liebe schuldig. Das wird der Maßstab im Gericht Gottes sein. Nicht das, was wir Böses getan haben, das auch, aber viel radikaler. Die Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Ich bin hungrig gewesen, er hat mich nicht gespeist. Ich war durstig, er gab mir nicht zu trinken. Ich war krank und gefangen, er hat mich nicht besucht. Ich war nackt, er hat mich nicht gekleidet. Wenn sie sagen, wann haben wir dich Jesu gesehen? Was er nicht den geringsten Brüdern getan hat und Schwestern, das habt ihr mir auch nicht getan. Der radikale Maßstab der schuldig gebliebenen Liebe. Wer ist da ohne Schuld? Vergib uns unsere Schuld. Damit die Beziehung wieder geheilt wird zu Gott. Die Quelle die Verbindung zur Quelle des Lebens wieder sprudelt. Aber nicht nur, damit ich jetzt meine Ruhe habe. Manche meinen ja, Vergebung der Schuld wäre dazu da, dass ich jetzt wieder ruhig schlafen kann. Das ist auch eine schöne Nebengabe. Nein, Jesus möchte, dass es Kreise zieht. Deshalb verbindet er es, sagt, betet es so, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Er möchte, dass etwas mehr passiert, als nur die Gemeinschaft der Sympathie klicken. Derer, die es eh gut miteinander können, die alle auf derselben Wellenlänge ticken, weil sie dieselben Klamotten tragen, die gleiche Musik mögen, die gleichen Vorstellungen vom Leben haben. Und bei den vielen verschiedenen Lebensstilen gibt es ja immer nur kleinere Gruppen, die das Gleiche miteinander teilen. Die Kulturen werden ja fragmentarisiert heute, zerrissen und zerbröseln unsere Gesellschaft. Wenn wir als Christen auch nur fromme Klicken machen, dann unterscheiden wir uns in keinem bisschen von der Mafia, hat Jesus gesagt. Wenn du nur liebst, liebst sie dich lieben? Was tust du anderes als die Sünder und Zöllner? Das waren die Mafiosi von damals. Jede Gang macht das so, dass sie zusammenhält nach innen. Aber das Problem dieser Welt ist, wie kommen wir über die Gräben zu denen, mit denen ich es nicht gut kann, die mir auf den Keks gehen, die was anderes denken, die nicht dazu backen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Ja, denen, die mich verletzt haben, die meine Feinde sind. Ich kann das doch nicht, sage ich. Jesus sagt, ich habe doch gesagt, nimm erst mal. Bete doch für dich, vergib uns unsere Schuld. Unser Vater im Himmel. Nimm alles, was er dir schenkt. Und dann nimm von dem, was er dir schenkt, eine kleine Prise und teils an andere aus. Nichts von dir. Nicht, was du kannst. Jesus macht sich doch keine Illusionen über uns. Der weiß doch das, was wir hinbringen oder nicht hinbringen. Er beschenkt uns und sagt, so, jetzt hast du eine Möglichkeit, um auszuteilen. Jetzt geh offensiv, lebe offensiv in der Liebe, in der Feindesliebe, in der Versöhnung, in der Fürbitte für andere. Segne sie, tue ihnen Gutes, lass es Kreise ziehen, damit Menschen auf den Geschmack kommen, dass sie einbezogen werden, rausgerissen werden aus dem Teufelskreis von Hass und Vergeltung und Kälte und Lieblosigkeit und reingenommen in den Sog der Liebe Gottes. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Und dann ist der siebte Satz, und führe uns nicht in Versuchung. Ich sag mal so, das im Kern ist das eigentlich, lass mir nichts zur Versuchung werden. Versuchung heißt ja in einem radikalen Sinne. So redeten die Juden damals von der letzten Versuchung, einer Anfechtung, in der die Menschen Gott absagen und von ihm getrennt sind. lass nichts dazu führen, dass ich von dir mich trenne oder trennen lasse. Und das können sehr schöne Dinge sein und es können sehr böse Dinge sein. Es kann Not und Angst machende Bedrückung sein, aber es kann genauso eine faszinierende Verführung schöner, ästhetischer Dinge sein, die mein Herz so sehr füllen, dass ich Gott nicht mehr brauche. Sie trennen mich von ihm und das ist die eigentliche Lebensbedrohung. Es mag mir schwer sein, es mag Spannungen geben, es mag Schmerzen geben im Leben, aber kaputt sind wir, wenn wir getrennt sind von der Quelle des Lebens. Deshalb diese Schlussbitte, ein Höhepunkt. Lass mir nicht so werden, dass es mich letzten Endes von dir trennt. Das ist das Gebet, das Jesus uns gibt, um in dieser Welt Halt zu finden, Geborgenheit, ein erfülltes Leben mit Zielstrebigkeit, mit einem Bezugsrahmen der Ewigkeit. Ja? Es gibt ein schönes altes christliches Lied, das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen und Jüngeren schon gar nicht, das ich als Junge gelernt habe, als ich so als 15-jähriger, 14-jähriger Christ wurde und in den Jahren danach, hat mich merkwürdigerweise damals als junger Kerl angefangen sehr zu beeindrucken. Es gibt so eine kleine Strophe drin, die heißt, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein. Dass mir werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Dieses alte Lied habe ich jetzt dauernd im Kopf, wenn ich diese moderne Problematik der Multioptionsgesellschaft bedenke und sehe, wie es uns zerreißt und wie wir kämpfen ums Überleben. Es gibt kein größeres Geschenk, als im Rahmen der Ewigkeit Gottes leben zu können. Da hast du alle Zeit der Welt. Und dann gehst du in Gelassenheit deinen Weg, auch in der Zielstrecke. Ich finde, das ist eine Schönheit des Altwerdens. Ich kann ja auch zählen, 58 Jahre jetzt. Und ich empfinde das als ein Geschenk, alt zu werden, zum Ziel zu kommen, die Tage noch zu haben, wie viele, wie wenige, zu spüren, wie langsam die Kräfte nachlassen, was nicht ganz einfach ist, und zu sagen, Herr, du hast doch jetzt eine neue Bestimmung für mich. Was ist jetzt dran? Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein. Was gibt das für eine Freiheit, für eine Lebensfreude, für eine Konzentration auf die Kleinigkeiten des Lebens? Ich brauche mir nicht so vorzukommen, als wäre ich mir zu schade für irgendeine Kleinigkeit. Ich darf mit liebevoller Sorgfalt am Detail arbeiten. Ich brauche es nicht zu übersehen, weil ich weiß, Gott wird es zusammenfügen zu seinem Bild in Ewigkeit. Dann werden wir sein Reichtum sehen. Und dann wird es Optionen geben, von denen lassen wir uns gar nicht träumen. Ich freue mich darauf, wenn er alle Tränen abwischt. Ich sehne mich danach, dass es eine Welt gibt, in der Gerechtigkeit zu Hause ist. Ja, ich sehne mich danach. Aber das gibt mir Kraft, jetzt konzentriert zu leben. Den Rücken frei, weil er mich liebt. Er ist für mich gestorben, so sehr hat er mich geliebt. Die Zukunft offen. Weil er auferstanden ist und kommen wird in Herrlichkeit. Er wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen. Und deshalb ist der Schlussrefrain dieses Vaterunsers, nämlich die Doxologie. Wie sagt man das? Der Lob Gottes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So ist es, heißt das. Amen heißt, es ist gewiss, so ist es. Und ich sage Amen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und das macht unser Leben groß, dass die Grundmelodie unseres Lebens das Lob Gottes wird. Dass ich nicht mehr auf dieser albern verkrampften Weise mich selber loben muss. Wichtigtuerisch mich aufblasen. Hinter jeder Angeberei steht Angst und Schwäche. Dass dieser Luftballon zerplatzen könnte, wenn einer eine brennende Zigarette ranhält und flautschig rumliegt. Das ist die Angst hinter aller Aufgeblasenheit und Wichtigtuerei der Welt.
Da, wo das Lob Gottes die Mitte unseres Lebens ist, ist der Schöpfer des Universums die zentrale Quelle unserer Existenz, unserer kleinen Existenz. Der ewige Gott will darin wohnen. Und solange wir sein Lob singen und leben, hat unser Leben Format. Und wenn Sie anfangen, sein Lob zu singen und zu leben, gewinnt Ihr Leben Format. Und Sie verstehen deshalb, warum ich gerne und mit Leidenschaft und mit allem Nachdruck Sie bitte und einlade, keinen Tag Ihres Lebens zu verschwenden, sondern Kontakt zu machen. Er bietet es an, die ausgestreckten Hände. Die durchbohrten Hände des Gekreuzigten sind Gottes Arme, die er Ihnen entgegenstreckt und sagt, komm heim, endlich. Sie sagen vielleicht, ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich habe mich bisher nicht drum gekümmert, soll ich jetzt einen frommen Moralischen kriegen? Komm heim! Gott hat dich nicht aufgegeben. Er kennt die Dunkelheiten ihrer Biografie. Er ist nicht zum Zyniker und Menschenverächter geworden. Sie haben sich selbst aufgegeben schon. Sie erwarten nichts mehr. Er erwartet etwas. Er hat noch etwas vor mit ihrem Leben. Und junge Leute werden in diesem Land kaputt gemacht. Die 14- und die 15-Jährigen, die immer deutlich gemacht bekommen, dass auf sie nicht ankommt. Für euch gibt es keine Lehrstellen und keine Ausbildungsperspektiven. Und zunehmend zerbrechen sie in ihrem Selbstwertgefühl. Man spürt es an der Gewalt, denn Gewalt ist immer die Kehrseite der Hoffnungslosigkeit. Wenn alles schwarz ist, dann habe ich nur noch eine Chance, andere platt machen, damit wenigstens einer noch schlechter dran ist als ich. Und wenn du dieses Gefühl hast, Claudia und Jürgen, ich sage es dir, wenn du in den Spiegel guckst und sagst, mich will keiner und bin ich wirklich geliebt, du sollst es wissen, dass du Gott kostbar bist. Und dann mach doch Kontakt mit ihm. Und lauf doch nicht alleine durch die Welt. Lass dich doch nicht kaputt machen von deiner Clique. Sie werden dich wegschmeißen und liegen lassen wie eine leer gefressene Bananenschale. Keiner wird sich kümmern um dich. Die Bravo-Redaktion wird dir nicht in deinem Leben helfen, nachdem sie Geschäfte mit dir gemacht haben, wenn sie dich auf falsche Wege geführt haben. Glaub das nicht. Und RTL 2 auch nicht. Komm, glaub ihm, dass er dich liebt. Ich lade euch ein, an diesem Abend noch einmal. Wer das möchte, der soll kommen, sich einfach hier vorne hinstellen. Und ich bitte euch ein Gebet an. Wir möchten gemeinsam, möchte ich mit euch ein ganz einfaches Gebet beten und Antwort geben. Sagen, Herr, ich habe deine Einladung jetzt gehört. Ich danke, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Lass uns ihm sagen dann, ich bekenne dir meine Sünde und dann pack in diesen Satz rein, was dir bewusst ist, den Bruch, den du gebaut hast, das Alte, was Jahre her ist. Was der brennt im Gewissen, wo du Gras drüber gewachsen zu sein schien, sag's ihm dann. Ich bekenne dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung. Alles, was mich trennt von dir. Und dann wollen wir ihm danken dafür, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und alles vergeben hat. Wir sind mit ihm verbunden.